Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Brüder und Schwestern in Christus, wie gesagt, treten wir ja jetzt dann in die Fastenzeit ein. Und das ist, wie schon oft gesagt, eine Zeit, wo wir viel lernen können und geistig wachsen können, geistig zunehmen wollen. Und aus diesem Anlass möchte ich heute über unsere Leidenschaften reden oder über die Leidenschaften. Das habe ich genommen aus einem Buch von Tanqueray, aus dem Französischen übersetzt, Grundriss der ästhetischen und mystischen Theologie, das wir auch im Priesterseminar gelesen haben. An sich sind die Leidenschaften nicht notwendigerweise und unbedingt etwas Schlechtes. Es sind lebendige Kräfte, die oft sehr ungestüm sind und deren man sich zum Guten wie auch zum Bösen bedienen kann. Nur muss man es verstehen, sie zu zügeln und auf ein edles Ziel zu richten. Und das ist das Ziel der Fastenzeit oder überhaupt unseres Lebens, dass wir lernen, unsere Leidenschaften in der richtigen Weise zu kanalisieren, in der richtigen Weise auf das Gute auszurichten und für das Gute zu verwenden. Jetzt in der Fastenzeit haben wir Gelegenheit, durch unsere Opfer, durch das Fasten, durch das, was wir an Opfern bringen, haben wir Gelegenheit, unseren Willen gegenüber dem Leib und eben den Leidenschaften zu stärken. Wir wissen selber, wie schwach unser Wille oft ist, wie oft die Leidenschaften den Sieg davon tragen über unseren Willen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Willen stellen und stärken. Der Wille ist im Menschen die Hauptfähigkeit, der König aller anderen Fähigkeiten, denn er beherrscht alles andere. Er beherrscht uns. Und den Willen zügeln heißt daher den ganzen Menschen zügeln. Der Wille ist wohlgeordnet, wenn er stark genug ist, um die niederen Fähigkeiten zu beherrschen und fügsam genug, um Gott untertan zu sein. Das ist die doppelte Aufgabe, die wir haben, dass unser Wille stark genug ist, um die niederen Fähigkeiten, unsere gefallene Menschennatur zu beherrschen, aber er muss auch stark genug sein, um sich Gott untertan zu machen, um Gott gehorsam zu sein, um dem Guten sich unterzuordnen und das Gute zu wollen. Und es braucht Übung, den Willen zu stärken gegenüber den Leidenschaften und den sinnlichen Fähigkeiten, also dem, was wir sinnlich empfinden. Und es braucht Übung, den Willen dem Willen Gottes zu unterwerfen. Das sind die zwei Dinge, die wir üben müssen, dass wir ihn stärken gegenüber den Leidenschaften und üben darin, dem Willen Gottes sich zu unterwerfen. Die Leidenschaften sind heftige Regungen unseres sinnlichen Begehrungsvermögens oder unseres Verlangens nach einem sinnlichen Gut mit mehr oder weniger starker Rückwirkung auch auf unseren Leib, auf unseren Organismus. Und eben weil die Leidenschaften so ungestüm sind und auf unser sinnliches Begehrungsvermögen wirken, finden sie wegen der engen Verbindung unseres Leibes mit unserer Seele eben auch oft einen Widerhall in unserem Leib. So treibt der Zorn uns oft das Blut ins Gehirn, in den Kopf und spannt die Nerven. Die Furcht bewirkt, dass jemand erblasst. Die Liebe erweitert das Herz und der Schrecken zieht es zusammen. Und so sehen wir, wie der Leib und die Seele verbunden sind und wie die Leidenschaften sich auch oft auswirken auf unser leibliches, auf unser Leib. Und wie stark diese Wirkungen sind, hängt oft von der Stärke der Leidenschaft natürlich ab, aber auch von der Gemütsart des einzelnen Menschen, ob er leicht erregbar ist oder nicht, und auch von der Beherrschung, die wir besitzen, ob wir diese Leidenschaften eben kontrollieren können oder ob sie unkontrolliert sich auf unseren Leib auswirken können. Einige unterscheiden 11 Leidenschaften, das sind praktisch 5 Gegensatzpaare. Da wäre die Liebe und der Hass, dann das Verlangen und die Abneigung, die Freude und die Traurigkeit, die Kühnheit oder Verwegenheit und die Furcht, die Hoffnung und die Verzweiflung und als elftes noch der Zorn. Die Liebe ist eine Leidenschaft, die nach Vereinigung mit der gefallenerregenden Person oder Sache strebt. Man will sie besitzen. Der Hass ist eine Leidenschaft, die nach Entfernung von dem missfallenden Ding strebt. Auch er entsteht aus der Liebe, das heißt, wir hassen, was sich dem von uns geliebten Gegenstand entgegensetzt. Also ich hasse die Krankheit zum Beispiel, weil ich die Gesundheit liebe. Oder ich empfinde Hass gegen einen Menschen, weil er mich hindert oder weil ich meine, dass er mich hindert, das von mir geliebte Gut zu besitzen. Dann haben wir das Verlangen oder die Abneigung. Das Verlangen ist das Streben nach einem abwesenden Gut. Und dann springt der Liebe zu diesem Gute. Die Abneigung auf der anderen Seite ist die Entfernung von dem sich uns nähernden Übel. Dann haben wir die Freude und die Traurigkeit. Die Freude ist der Genuss eines gegenwärtigen Gutes. Die Traurigkeit ist die Betrübnis über ein gegenwärtiges Übel und entfernt sich davon. Dann haben wir die Kühnheit und die Furcht. Die Kühnheit bemüht sich um die Vereinigung mit dem geliebten Gegenstand und die Furcht treibt uns an, uns von einem schwer zu vermeidenden Übel zu entfernen. Dann haben wir die Hoffnung und die Verzweiflung. Die Hoffnung strebt eifrig nach dem geliebten Gegenstand. Die Verzweiflung entsteht in der Seele und scheint die Erreichung des angestrebten Gutes unmöglich. Der Zorn stößt heftig zurück, was uns als übel erscheint und erregt den Wunsch nach Rache. Und wenn wir das hören hier, dann sehen wir schon, wie sehr die Leidenschaften auch zum Guten verwendet werden können, aber wer sehr sie auch uns zum Schlechten treiben können. Zum Beispiel die Kühnheit kann etwas Positives sein, weil sie uns die Kraft schenkt, uns in Taten zu werfen. Aber sie kann auch schlecht sein, wenn sie Verwegenheit wird, wenn sie außer Kontrolle gerät und wenn wir uns dadurch in zu große Gefahr begeben. Auch die Freude ist an sich etwas Gutes. Sie kann uns Mut geben und Ansporn geben zur Tat. Aber sie kann auch, wenn es Ausgelassenheit wird, wenn sie außer Kontrolle gerät und Ausgelassenheit wird, dann kann sie auch wieder negativ werden. Die Stoiker behaupteten, die Leidenschaften seien von Grund aus schlecht und müssten unterdrückt werden. Die Epikureer auf der anderen Seite vergöttlichten die Leidenschaften und verkündeten, man müsse ihnen folgen. Die Epikureer unserer heutigen Zeit würden sagen, wir müssen unser Leben ausleben. Das Christentum hält, wie gesagt, die Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Von dem, was Gott in die menschliche Natur legte, ist nichts schlecht. Jesus selbst hatte wohlgeordnete Leidenschaften. Er liebte nicht nur dem Wollen nach, sondern auch dem Herzen nach. Und er weinte über Lazarus und das untreue Jerusalem. Er gab sich heiligem Zorn hin. Er trug Furcht, Traurigkeit und Widerwillen. Aber er verstand es, diese Leidenschaften unter der Herrschaft des Willens zu halten und sie Gott zu unterwerfen. Sind jedoch die Leidenschaften ungeordnet, dann bringen sie die schlimmsten Wirkungen hervor. Man muss sie also abtöten und zügeln lernen. Was bedeutet ungeordnete Leidenschaft? Ungeordnet nennen wir die Leidenschaften, die nach einem verbotenen, sinnlichen Gut streben oder auch nach einem erlaubten, aber mit zu viel Hast und ohne es auf Gott zu beziehen. Also ungeordnete Leidenschaften sind Leidenschaften, die sich auf ein verbotenes Gut erstrecken, wenn wir irgendetwas Verbotenes erstreben. Oder auch wenn sie zwar sich nach erlaubten Dingen sehnen, aber wenn es ungeordnet passiert, also mit Hast oder ohne dass wir es Gott unterordnen oder auf Gott beziehen und mit Gott tun. Und diese ungeordneten Leidenschaften verblenden die Seele, sagen wir. Denn sie streben ungestüm nach ihrem Ziel. Sie befragen nicht die Vernunft und lassen sich vom Reiz oder der Lust leiten. Und darin liegt der Keim der Verwirrung. Das Urteil wird unrichtig und der gesunde Verstand verdunkelt. Das sinnliche Begehrungsvermögen ist von Natur aus blind. Lässt sich die Seele von ihm führen, wird auch sie blind. Und anstatt sich von der Vernunft und der Pflicht leiten zu lassen, ist es die augenblickliche Lust, von der sie sich blind hinreißen lässt. Wie durch eine Wolke ist sie dadurch gehindert, die Wahrheit zu erkennen. Die Seele wird durch die Leidenschaften, wie durch aufgewirbelten Staub, in ihrer Sehkraft gestört. Und sie erkennt den Willen Gottes nicht mehr deutlich, noch ihre Pflicht. Sie ist nicht mehr fähig, ein gesundes Urteil zu fällen. Wir wissen das selber aus unserem Leben, wie die Leidenschaften die Menschen oft blind machen. Die Leidenschaften oder die ungeordneten Leidenschaften belästigen auch die Seele und verursachen ihr Leiden. Der heilige Johannes vom Kreuz sagt sehr schön, die Leidenschaften sind wie ungeduldige kleine Kinder. Man kann sie nie zufriedenstellen. Sie verlangen bald dies, bald das von ihrer Mutter. Ganz zufrieden sind sie nie. Und das erleben wir ja auch immer wieder, die Leidenschaften sind nie ruhig und sind nie still und sind nie zufrieden. Ein Geizhals ermüdet im vergeblichen Graben nach einem Schatz. Ebenso erschöpft sich die Seele im Streben nach dem, was die Leidenschaften verlangen. Ist die eine befriedigt, so erstehen andere und erzeugen Müdigkeit, weil nichts sie befriedigen kann. Und die Gelüste ermüden und betrüben die Seele. Sie wird von ihnen gleichsam zerrissen, aufgewühlt, trübe wie die Wogen vom Winde. Soweit das Bild des heiligen Johannes vom Kreuz, das sehr schön uns zeigt, wie die Leidenschaften uns belästigen und uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Und daraus entstehen dann umso heftigere Leiden, je stärker die Leidenschaften sind. Sie martern unsere arme Seele, bis sie befriedigt sind. Und da, wie wir so schön sagen, der Appetit beim Essen kommt, verlangen sie immer mehr. Je mehr wir ihnen nachgeben, desto mehr wollen sie. Sträubt sich das Gewissen, dann werden sie ungeduldig, regen sich auf, bestürmen den Willen, ihren stets erneuten Wünschen nachzugeben. Kurz, es ist eine unsagbare Qual. Wir sagen ja auch, der Geiz frisst einen Menschen auf, zum Beispiel der Geiz oder irgendeine andere Leidenschaft zerfrisst ihn. Und so sehen wir, wie die Leidenschaften, die ungeordneten Leidenschaften, die Seele belästigen. Sie schwächen auch den Willen. Von aufrührerischen Leidenschaften hin und her gezogen, muss der Wille seine Kräfte verteilen. Daher werden sie geschwächt. Und insoweit ihr den Leidenschaften nachgibt, vergrößern diese ihre Ansprüche und vermindern so seine Kräfte. Wie unnütze und nahrungsentziehende Schösslinge an einem Baumstamm entwickeln sich die unbeherrschten Gelüste immer mehr und rauben der Seele ihre Kraft, wie die Schmarotzerpflanzen dem Baum. Also die Leidenschaften sind wie Schösslinge an einem Baum, und je mehr sie wachsen, desto mehr Saft entziehen sie dem Baumstamm. Und so auch die Leidenschaften uns entziehen uns Kraft. Es kommt der Zeitpunkt, in welchem die geschwächte Seele in Erschlaffung und Lauheit fällt und zu jeder Nachgiebigkeit bereit ist. Und wir müssen ja auch, wir merken an uns selber oft, je mehr die Leidenschaften die Oberhand gewinnen, desto weniger Kraft haben wir, uns aufzuraffen zum Guten. Desto weniger haben wir Motivation, uns zu überwinden und uns zum Guten zu aufzuraffen. Die ungeordneten Leidenschaften beflecken auch die Seele. Gibt die Seele den Leidenschaften nach und vereinigt sie sich mit den Geschöpfen, so steigt sie zu ihnen hinab und zieht sich deren Bosheit und Unreinheit zu. Anstatt das treue Abbild Gottes zu sein, macht sie sich zum Ebenbilde der Dinge an die sie sich hängt. Staub und Schmutz verdunkeln ihre Schönheit und verhindern ihre vollkommene Vereinigung mit Gott. Wir sehen also die Leidenschaften, was sie für eine negative Auswirkung sie haben. Sie verblenden unsere Seele, sie belästigen unsere Seele, sie schwächen unseren Willen und sie beflecken unsere Seele. Wollen wir also zur Vereinigung mit Gott kommen, müssen wir alle, auch die kleinsten Leidenschaften, abtöten, soweit sie gewollt und ungeordnet sind. Denn zur vollkommenen Vereinigung ist die Voraussetzung, dass in uns nichts dem Willen Gottes zuwider ist. Und dass es kein gewolltes Anhaften an ein Geschöpf oder an uns selbst mehr gibt. Und sobald wir uns von einer Leidenschaft irreführen lassen, schwindet die vollkommene Vereinigung zwischen unserem und dem göttlichen Willen. Das gilt besonders von den Gewohnheitsleidenschaften oder Gewohnheitsanhänglichkeiten. Wir denken vielleicht auch oft, ja, ich habe jetzt keine schwerwiegenden Dinge, die mich umtreiben. Aber auch die kleinen Anhänglichkeiten und die Leidenschaften im Kleinen praktisch sind schon wichtig, dass wir lernen, sie ganz auszurotten, damit wir immer mehr zur Vereinigung mit Gott kommen können. Der heilige Johannes vom Kreuz wieder sagt sehr schön: Ob der Vogel am Fuß mit einem dünnen oder dicken Faden gefesselt ist, tut nichts zur Sache. Er kann erst fliegen, wenn er den Faden zerrissen hat. Dieses Bild wollen wir uns immer wieder vor Augen behalten, das uns verdeutlichen kann, wie wichtig es ist, dass wir uns loslösen von den geschaffenen Dingen, dass wir uns loslösen von den Leidenschaften, dass wir die Leidenschaften ihnen abschwören, uns loslösen von ihnen, damit wir fliegen können wie der Vogel, damit wir vereinigt werden, die Vereinigung mit Gott erlangen können, was ja das große Ziel unseres Lebens ist. Und wie gesagt, denken wir daran, die Leidenschaften, und dazu werde ich nächsten Sonntag ein bisschen mehr sagen, die Leidenschaften können auch gut sein, oder sie sind an sich etwas von Gott geschaffenes, etwas Gutes. Und wenn sie sind praktisch durch die gefallene, durch die Erbsünde sind sie außer Kontrolle geraten, und wir müssen wieder lernen, sie unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn sie dann wohlgeordnet sind, wenn sie kontrolliert sind, wenn sie auf das Gute gerichtet werden, wenn sie gemäßigt sind und dem Willen unterworfen sind, dann können sie uns große Kraft geben, denn sie sind lebendige, glutvolle Kräfte, die die Tätigkeit des Verstandes und des Willens anregen können und ihnen dadurch große Hilfe leisten. Sie wirken auf unseren Verstand. Der nimmt zum Beispiel einen Gegenstand uns leidenschaftlich, also im guten Sinn des Wortes, leidenschaftlich ein. So sind wir ganz Auge, ganz Ohr, um ihn gut zu erkennen. Unser Verstand erfasst dann die Dinge leichter und schneller und kann sie besser behalten. Leidenschaften wirken auch den Willen, sie reißen ihn mit, verstärken seine Kraft. Wenn wir etwas mit Liebe tun, dann tun wir es viel besser und viel schneller und viel effektiver. Dann verwenden wir mehr Fleiß darauf und sind beharrlicher dabei und erzielen mehr Erfolg. Wir sehen also eigentlich das Positive an den Leidenschaften, was für Kräfte sie eigentlich in uns entfesseln können. Und das ist die Motivation, die wir jetzt haben hier in der Fastenzeit, dass wir lernen, unseren Willen zu stärken, damit wir umso mehr die Leidenschaften kontrollieren können und aufs Gute ausrichten können und für das Gute verwenden können. Damit die Kraft, die in uns brodelt, dass sie nicht uns zerfrisst oder zerstört, sondern dass sie uns zum Guten antreibt. Und dazu werde ich, wie gesagt, nächsten Sonntag etwas bisschen mehr sagen, wie wir das machen, wie wir das tun können, wie wir das üben können und wie wir die Leidenschaften in unsere Kontrolle bekommen. Aber auch natürlich das intensive Gebet, dass wir Gott inbrünstig bitten, wenn wir irgendeine Leidenschaft haben, der wir uns ausgeliefert fühlen. dass wir uns im intensiven Gebet an Gott wenden. Denn das Gebet erreicht alles. Und nichts ist so schwer, als dass wir es nicht vor Gott bringen könnten und er Abhilfe schüfe. Mit allem können wir zu Gott kommen. So haben wir auch gerade im Introitus gebetet und wir wiederholen das hier abschließend. Sei du mein Schützer, Gott, mein Zufluchtsort und rette mich. Denn du bist ja mein Hort und meine Zuflucht. Um deines Namens willen sei du mir Führer und ernähre mich. Auf dich, o Herr, vertraue ich. Ich werde nicht enttäuscht in alle Ewigkeit. Du bist gerecht. Darum befreie und errette mich. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.